Wenn wir einen Satz mit schaffen hier überhaupt zu bilden haben, dann muss man sagen, ja, die haben uns geschafft. Die haben Deutschland geschafft.
Sehen
Das
Sie
haben sie
das?
geschafft. Das ist eine Verhöhnung derer, die dieses Land aufgebaut haben. Anders kann man es nicht mehr beschreiben. Es gab
Dieses
eigentlich
Land.
mehrere Lügen, die sich sogar widersprechen. Das ist das Interessante an diesem Phänomen. Da Merz Steuererhöhungen abgelehnt hat, weiß ich genau, dass sie kommen.
Hallo meine Lieben, wir haben heute Markus Krall bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne, Frau Rieger. Bin Ihrer Einladung wie immer gerne gefolgt.
Das freut mich sehr. Und wir beginnen auch direkt mit dem Thema Deutschland. Seit 2023 befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer Rezession. Und obwohl man uns während der Pandemie etwas anderes erzählt hat, dass die deutsche Wirtschaft zu stark ist und dass irgendetwas passieren könnte, sieht man jetzt genau das Gegenteil. Und welche Zukunft erwartet die deutsche Wirtschaft?
Also, to be fair, die deutsche Wirtschaft ist nicht erst seit 2023 in einer Rezession, sondern wir haben jetzt 11 Jahre in Folge sinkende Industrieproduktion. Und diese sinkende Industrieproduktion hat dann auch zur Folge, dass weniger Dienstleistungen von der Industrie nachgefragt werden. Und die verfügbaren Einkommen, die die Leute heute haben, sind 25% niedriger als vor 10, 11 Jahren. Und davon sind etwa 15% tatsächliche Verluste an Wohlstand und 10%, weil der Wohlstand, der dann übrig bleibt, auf 10% mehr Leute verteilt werden muss, die man reingeholt hat, die aber nichts zum Bruttosozialprodukt beitragen. Das heißt also, diese schwere Krise, die hält schon sehr viel länger an. Und natürlich hat man konsistent falsche Entscheidungen getroffen. Und zwar an jedem Ende. Corona war natürlich im Grunde genommen der Versuch, mit einem Hammer eine Uhr zu reparieren. Das konnte ja nur schiefgehen. Und seitdem haben wir eine politische Klasse, die im Machtrausch sich befindet. Und zwar wohl auch durch Corona mit ausgelöst. Also durch die Fähigkeit, die sie erworben haben in der Corona-Krise, eine totale Vermachtung der Politik zu betreiben und überhaupt gar keinen Grenzen sich mehr unterwerfen zu müssen. Und vor allen Dingen natürlich damit auch letzten Endes die Regierung über das Recht zu stellen. Dieser Machtrausch führt zu einer Vielzahl von Entscheidungen, von denen die Politiker auch wissen, dass sie falsch sind, die sie aber durchführen aus Gier. Im Grunde genommen haben wir eine Korruptokratie in Deutschland und Europa mittlerweile. Und die Krise unserer Wirtschaft ist die logische Folge davon. Wir könnten es natürlich jetzt auch noch auf die einzelnen Entscheidungen zurückführen. Also Heizungsgesetz hat den Immobilienmarkt kaputt gemacht. Die Unterdrückung der Meinungsfreiheit führt natürlich dazu, dass Menschen mit Kreativität und Köpfchen in Deutschland nicht mehr arbeiten wollen und deswegen unter anderem auch deswegen auswandern. Die Überbesteuerung, die Überbürokratisierung, die Ausdehnung der Staatsquote, die ständige Verunsicherung der Menschen durch dummes Kriegsgerede, was übrigens auch die Investoren aus dem Lande treibt. Und kein Mensch, der bei Verstand ist, investiert doch in einem Land, wo die Regierung vollkommen ohne Not ein Popanz aufbaut und von Krieg schwafelt, ja, und von Feindschaft mit Russland und diesem ganzen Müll, ja, damit kriegt man natürlich die Leute aus dem Land getrieben, plus natürlich durch die verfehlte Klimapolitik, die einer Religion gleicht, einer Sekte und keiner Wissenschaft, und der daraus resultierenden Energiepolitik, die Energie in Deutschland so zu verteuern, dass die eigentlich sehr energieintensive deutsche Industrie überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig ist, wenn sie am Standort Deutschland produziert und deswegen in rauen Mengen abwandert. Die deutsche Industrie erzeugt ein Wirtschaftswunder, sie macht es nur nicht in Deutschland.
Es mangelt auch mehr und mehr an Vertrauen, denn vor der Wahl wurden ja ganz andere Dinge gesagt, als nach der Wahl dann durchgesetzt wurden. Und wie beispielsweise dieses immense Schuldenpaket, was aufgenommen wurde. Aber inzwischen, was auch etwas am Vertrauen hier hapert, ist, sagt man, man hat ja doch irgendwie kein Geld für nichts und es kommt eine Lücke nach der anderen. Und jetzt heißt es beispielsweise, die Rente, ja, sicher ist sie jetzt nicht wirklich und Rentner sollten eigentlich mehr arbeiten. Wie sehen Sie das?
Das ist eine Verhöhnung derer, die dieses Land aufgebaut haben. Anders kann man es nicht mehr beschreiben. Dieses Land hat Geld, schickt 10 Milliarden jährlich in die Ukraine, plus die ganzen direkten Militärhilfen, die sich auf noch ganz andere Summen belaufen. Ja, verschenkt die gesamte Ausrüstung der Bundeswehr in die Ukraine, wo sie dann von russischen Drohnen zerlegt wird, wie beim Hasenschießen. Ja. Wir haben 50 Milliarden für Entwicklungshilfe und Klimahilfen. Global werden verteilt mit der Gießkanne für Hühnerställe in China 2,4 Milliarden ausgeben, die mit Klima gar nichts zu tun haben, aber die kommen aus dem Lachen, vor Lachen aus dem Keller gar nicht mehr raus dort. Ja, 50 Milliarden für Entwicklungs- und Klimahilfe, die nur für Korruption und Abzweigen gedacht sind. Wir geben über 50 Milliarden aus für Zuwanderer, die wir hier mit Versprechungen ins Land holen, vom süßen Wohlleben und die weder arbeiten können noch arbeiten wollen. Ja, was man da zu Gesicht bekommt, ist auch eine Verhöhnung. Da wird uns erzählt, die würden sich integrieren in unseren Arbeitsmarkt. Das ist ein kompletter Blödsinn. Entschuldigung, beinahe hätte ich ein anderes Wort benutzt. Ja, was auch mit B anfängt. Ja, und dafür ist Geld da. Ja, wir haben Milliarden für NGOs. Wir haben Milliarden für Rüstung. Ja, also Merz, der im Prinzip ja vorher versprochen hat, keine neuen Schulden zu machen, macht jetzt Schulden, die Bonitätskennzahlen der Bundesrepublik Deutschland aus dem AAA-Bereich so schnell herauskatapultieren werden. So schnell haben sie nicht gesehen. Ja, so schnell bewegt sich das. Wir bewegen uns mit 7 Meilenstiefeln auf die Bonitätskennzahlen von Griechenland zu, ja, oder Italien oder Spanien. Das wird aber schiefgehen, weil der ganze Euro bisher an der Bonität der Bundesrepublik Deutschland gehangen hat. Wenn dieser Nagel aus der Wand gerissen wird, dann ist da nichts mehr, wo er hängen kann. Ja, und das bedeutet, dass die Eurokrise zurückkommt, aber diesmal größer und dicker und fetter. Und auch Frankreich, das ja schon über viele Jahre Misswirtschaft betrieben hat unter seiner sozialistischen Regierung, und anders als sozialistisch kann man diese Regierung nicht bezeichnen, hat jetzt eine Finanzkrise, von der sogar der Finanzminister der Französischen Republik sagt, sie hat das Zeug, die nächste Eurokrise ja, hervorzurufen und eine Rettung Frankreichs mit frisch gedrucktem Geld oder mit dem Geld der Deutschen notwendig zu machen. Das wird ein Spaß, das kostet nämlich diesmal nicht Milliarden, das kostet Billionen. Frankreich ist nicht Griechenland. Ja, und das Vertrauen der Märkte ist natürlich auf diese Weise zerstört. Und Herr Merz, der wirklich in jedem einzelnen Punkt seiner Regierung das Gegenteil dessen tut, was er den Leuten vor der Wahl versprochen hat. Ja, und der uns dann sagt, ja, ich habe halt nicht die absolute Mehrheit. Entschuldigung, aber wenn er nicht die absolute Mehrheit hat, dann sollte er lieber in die Opposition gehen, statt alles zu machen, was die SPD von ihm verlangt. Ja, die SPD, die konnte noch nie rechnen. Wie hat Franz Josef Strauß gesagt, den Sozialisten Geld anzuvertrauen, ist den Hund den Wurstvorrat bewachen zu lassen. Ja, und auch ein Herr Klingbeil, ein übrigens bekennendes Mitglied der Antifa, einer terroristischen Organisation, nur am Rande bemerkt, der auch nicht rechnen kann, der noch nicht mal eine Pressekonferenz zu einfachsten Zahlenwerken allein überstehen kann, ohne seinen Beamten da, der neben ihm sitzen muss, zu bitten, ihm ständig zu soufflieren, damit er überhaupt noch mal irgendwie nicht komplett abstürzt vor versammelter Presse. Der kann natürlich auch nicht rechnen. Und der haut's Geld raus mit einer Lust. Das ist schon phänomenal. Ja, also wir haben für alles haben wir Geld. Wir machen über 1 Billion neue Schulden in dieser Legislaturperiode. Die Steuern sind so hoch wie nie. Diese Regierung bekommt von ihren Steuerzahlern über 1 Billion an Steuern jedes Jahr bezahlt. Zusätzlich noch mal 1 Billion bekommen sie für die Sozialhaushalte. Ja, und es reicht immer noch nicht. Wann reicht es eigentlich dieser Politik? Es reicht ihr nie. Und zwar deswegen, weil diese Politik so gierig ist, dass es egal ist, wie viel Geld man ihr gibt. Sie wird es immer verschleudern und sie wird immer neue große Lücken entdecken. Jetzt haben wir also 172 Milliarden Lücke im Bundeshaushalt oder 171 Milliarden, ich weiß nicht mehr genau, aber spielt auch keine Rolle. 1 Milliarde hier, 1 Milliarde da. Wer zählt sie noch nach, die vergeudeten Milliarden? Und das Einzige, was unserem Finanzminister einfällt, ist, nach Steuererhöhungen zu schreien. Ja, und da Merz Steuererhöhungen abgelehnt hat, weiß ich genau, dass sie kommen.
Ganz genau. Und ganz zu Recht schreit auch ein Herr Merz, wir können uns das nicht mehr leisten. Aber leider meint er nicht das, was Sie jetzt alles gemeint haben, sondern er sagt, ja, beim Bürgergeld zum Beispiel, da müssen wir jetzt reformieren, wobei das gar nicht so schlecht ist, da mal ein bisschen zu reformieren, aber eben nicht genau das, was dem Volk und den Leistungsträgern nützen würde. Aber was müsste denn geschehen, dass das Sozialsystem wieder funktioniert?
Also zunächst mal ist das, wie soll ich, wo fange ich da an? Also zunächst mal ist es so, dass von den 500 Milliarden Bundeshaushalt, die wir da haben, ungefähr 400 Milliarden vergeudet sind. Ja, wir haben 6 Millionen öffentliche Angestellte in Deutschland. Das Kaiserreich kam noch mit 100.000 aus, ja, vor 100 Jahren. Und das ohne Computer. Ja, wie kann das sein? Ja, dass ich bei 6 Millionen öffentlichen Angestellten beschwert sich die Verwaltung ständig, sie hätte Personalmangel. Das ist spektakulär, wenn man darüber nachdenkt. Ja, 6 Millionen Leute, die 400 Milliarden Personalkosten pro Jahr erzeugen. 400 Milliarden. Das ist vergeudet. Davon sind 95% vergeudet. Wir brauchen höchstens 100.000, um das zu machen. Ja, der Rest kann privatisiert werden, entlassen werden, überhaupt gar nicht gemacht werden. Es merkt kein Mensch, wenn es nicht mehr gemacht wird. Diese Bürokratie beschäftigt sich nämlich nur noch mit sich selbst. Und als Nebenjob hält sie die Industrie vom Arbeiten ab, wo mittlerweile 22% der gesamten Kosten in die Bearbeitung von bürokratischen Mechanismen fließen. Von der Steuererklärung über einen Klimabericht und Nachhaltigkeitsbericht und den ganzen Müll, den keiner braucht. Ja? Das heißt, umso größer die Bürokratie ist, umso größer ist auch der Schaden, den sie anrichtet. Von Nutzen wollen wir gar nicht reden. Das heißt also, das allererste, wenn wir überhaupt noch einen Sozialstaat haben wollen, dann müssen wir dort die Axt, um nicht zu sagen die Kettensäge ansetzen, wo das Geld verbrannt und verschwendet wird. Ja, schauen wir uns dann das Thema Bürgergeld an. Wo fließt denn das Bürgergeld hin? Die Hälfte fließt an Leute, die gar keine Bürger sind. Wieso heißt es dann eigentlich Bürgergeld? Wahrscheinlich, weil es der Bürger bezahlt, nicht weil er es bekommt. Ja, und von der anderen Hälfte sind 2 Drittel Eingewanderte. Ja, nicht Uwe und Franz. Ja, wir wissen, wie die Vornamen heißen. Und diese 2 Drittel Eingewanderten, die haben wir eingebürgert, obwohl wir sie gar nicht hätten einbürgern dürfen. Denn einbürgern kann man im Grunde genommen guten Gewissens nur jemanden, der auch für sich selber dasteht, der sich selbst ernähren kann. Kein anderes Land der Welt wird von solchen Trotteln regiert, die Menschen einbürgern, ohne dass sie für sich selber gerade stehen können. Ja, vielleicht England noch, wo Keir Starmer an der Macht ist, dieser elende Stalinist. Aber sonst ist es schwierig zu finden. Ja. So, und diese riesige Verschwendung, wenn man die abstellt, dann wäre genug Geld da. Es wäre locker genug Geld da, um denen zu helfen, die es wirklich nötig haben. Aber von dem ein Drittel Nicht-Eingewanderte, also biodeutsche Kartoffeln, wie man so schön sagt, die Bürgergeld beziehen, also von der Hälfte ein Drittel, macht also etwa ein Sechstel, von denen sind auch viele, die es eigentlich gar nicht brauchen, die sich selber helfen könnten, aber sich nicht selber helfen wollen. Wenn wir in Zukunft einen Sozialstaat haben wollen, dann müssen wir es denen wegnehmen, die laut schreien und denen geben, die es wirklich brauchen. Das kann aber die Bundesregierung nicht. Das kann auch gar keine andere Bundesregierung. Das könnte auch keine AfD-Bundesregierung. Und zwar deswegen, weil man da oben in Berlin gar nicht weiß, wie vor Ort die Situation ist, dass man wirklich die Bedürftigen überhaupt identifizieren könnte. Also geht man mit der Gießkanne her und sagt, die Bedürftigen müssen kriegen, aber dass für jeden Bedürftigen, der kriegt, 20 andere, die nicht Bedürftigte sind, mit abgreifen, das lässt sich von Berlin aus nicht kontrollieren. Deswegen plädiere ich dafür, die Bundesregierung und auch die Landesregierung komplett vom Sozialsystem abzuschneiden, dass die da gar nichts mehr zu sagen haben und dass in Zukunft die Bürger ihre Steuern diesbezüglich an die Gemeinden und Kommunen entrichten und dort wird dann in der kleinsten Einheit, ja, in den kleinsten Einheiten wird entschieden, was man an sozialer Dienstleistung quasi den wirklich Bedürftigen zugutekommen lassen will. Dort weiß man, wer ist wirklich bedürftig, wer ist es nicht, wer hält nur das Händchen auf und wer schreit nur laut hier. Ja, das heißt, wir müssen den Zentralismus beim Sozialwesen abschaffen, dann kann unser Sozialwesen überleben.
Würden Sie sagen, dass es eher ein Plan ist, Deutschland zu zerstören, als dass man jetzt sagt, das ist jetzt einfach nur die Unfähigkeit von der jetzigen und den vergangenen Regierungen?
Es ist eine Kombination. Also mittlerweile werden ja Dinge gemacht, wo man, also beispielsweise jetzt im Oktober sollen die Kühltürme des Kernkraftwerks Gruntremmingen gesprengt werden, ein Kernkraftwerk, das locker wieder ans Netz gehen könnte. Angesichts der Energiekrise in Deutschland eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, dieses Atomkraftwerk betriebsunfähig zu machen durch die Sprengung seiner Kühltürme. Ja, und da muss man schon von Bösartigkeit ausgehen. Das hat mit Unfähigkeit schon nichts mehr zu tun. Ein Teil der politischen Klasse hasst offenbar das eigene Land und das eigene Volk so sehr, so grenzenlos, dass es eine Art, ja, nationalmasochistisches Gehabe ist, was sie da ausüben. Ja, die nationalmasochistische Partei Deutschlands ist an der Macht, wenn man so will. Ja, und im Wesentlichen ist es aber natürlich auch so, dass die Politiker, die wir heute an der Macht haben, sind ja das Ergebnis einer Negativauslese. Wer es in der freien Marktwirtschaft zu nichts bringt, kann nirgendwo so viel Geld verdienen wie in der Politik, also geht er dahin. Und das Ergebnis sind Leute wie Habeck, wie Baerbock, wie Scholz, ja, wie Klingbeil. Ja, das sind alles Leute, die im normalen Leben im Grunde genommen gescheitert sind. Ja. Und dann hält natürlich in so einem in so einer Gemengelage auch unheimlich die Korruption Einzug, weil die dürfen ja auch nicht aufstehen gegen die Parteiführung, sonst werden sie über das Listensystem also gekappt. Das heißt, sie müssen auch rückgratlos sein. Und wer rückgratlos und dumm ist, der ist in der Regel auch korrupt. Und wir haben es ja in Corona gesehen, wie die Korruption absolut fröhlich Urständ feierte. Wir sparen sich an Maskendeals, wir sparen seine Spätzeln an Maskendeals bereichert hat, wie Frau von der Leyen mit der Pharma-Mafia gekungelt hat und jetzt wieder mal die SMS gelöscht hat. Ja? Also eine korrupter als Frau von der Leyen zum Beispiel geht ja gar nicht mehr. Es ist die Unfähigkeit und die Rückgratlosigkeit, die die Korruption hervorbringt, ja, und gebiert. Und das noch in Kombination mit einer masochistischen, nationalmasochistischen Attitüde, die ein Teil der Politik auch hat, vor allen Dingen bei den ganz Linken und bei den Grünen, aber auch in Teilen der SPD und auch in Teilen bei der CDU, die da mitmacht, ja, wo Merkelianer am Werke sind, wie Herr Wüst zum Beispiel, ja, wo ich sagen muss, hat er noch alle Latten am Zaun, lässt vor dem Landtag in Düsseldorf Panzer auffahren, so als Schmuck oder was, ja? Also da frage ich mich wirklich, was für eine Art politische Klasse haben wir da? Und es ist diese Gemengelage, die ich da gerade beschrieben habe. Und ja, da ist auch Bösartigkeit dabei. Aber vor allen Dingen ist es Unfähigkeit und Korruption.
Und es hört ja bei der Politik nicht auf. Es geht ja bei den Medien genauso weiter. Und Sie haben ja die Einwanderung angesprochen. Und da gab es ja erst kürzlich eine Dokumentation über Merkels, wir schaffen das. Und das Fazit war tatsächlich, wir haben es wirklich geschafft. Und Sie meinten es auch wirklich positiv. Was sagen Sie
Ja,
dazu?
so eine unfassbare Frechheit. Ja, was sie geschafft haben, war, Deutschland zu zerstören. Deutschland hat kein Lebensgefühl mehr wie früher. In Deutschland werden junge Frauen abgemessert, sie werden vergewaltigt, es gibt Gruppenvergewaltigungen, die Kriminalität, vor allen Dingen die Gewaltkriminalität, ist explodiert und wir alle kennen die Tätergruppen. Ja, was bitte haben wir denn da geschafft? Sie arbeiten zum größten Teil nicht. Sie tragen nichts zum Bruttosozialprodukt bei. Wir müssen sie mit 50 Milliarden im Jahr, mindestens 50 Milliarden, wahrscheinlich über versteckte Kosten wie Mieterhöhungen durch Verknappung des Wohnraums, wenn wir das alles mitzählen, sind wahrscheinlich 100 bis 200 Milliarden im Jahr weg. Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr, denn wir haben ja 8 Millionen ins Land geholt. Ja, 10% der Bevölkerung, die 10% aller Güter beanspruchen. Dann reden wir von 400 Milliarden, wenn man es mal so rechnet. Es geht über verschiedenste Kanäle. Und was hier, wenn wir einen Satz mit schaffen hier überhaupt zu bilden haben, dann muss man sagen, ja, die haben uns geschafft. Die haben Deutschland geschafft. Das haben sie geschafft. Ja? Dass wir das schaffen, davon kann nicht die Rede sein. Und es wird auch keine Heilung Deutschlands ohne Remigration geben. Das wird nicht möglich sein. Was es ohne Remigration gibt in Deutschland, ist der Bürgerkrieg. Der ist historisch gesetzmäßig unvermeidbar, wenn man eine so große Gruppe von nicht friedfertigen Menschen ins Land holt. Ja, da gibt es unendlich viele Beispiele in der Geschichte, wo das passiert ist. Und das muss man nicht gut finden. Ich finde es auch nicht gut, aber das ist die logische, historisch unausweichliche Konsequenz dessen, was die Politik da gerade macht.
Und anstatt dass man ein Problem auch löst, nein, man schafft dann wieder neue, wie zum Beispiel Merz kürzlich in einem Interview, der sagt, wir haben einen Konflikt mit Russland und deswegen jetzt eben Verteidigung und Wehrpflicht und die ganze Waffenbeschaffung und die Deals mit den USA. Und denken Sie, wir werden bald einen Krieg vielleicht auch auf deutschem Boden haben?
Also der einzige Konflikt mit Russland, den wir haben, der findet in dem kranken Gehirn unseres Kanzlers statt. Man kann diese Kriegshetzerei und diese Behauptungen, Russland wolle den Westen und uns überfallen, wirklich nur noch als krank bezeichnen. Das ist nicht normal. Ja, also entweder hat er wirklich ein kognitives Problem, dann ist er als Kanzler ungeeignet. Oder er ist dermaßen korrupt mit der Rüstungsindustrie verbandelt, vielleicht über seine alten BlackRock-Kontakte und Freunde als Freunde, ja, dann ist er auch nicht geeignet als Kanzler. Ich bin eigentlich der Auffassung, dass die Kriegsgefahr mit Russland mit einem einzigen Federstrich beseitigt werden könnte. Ja, und das ist noch nicht mal der Friedensschluss in der Ukraine. Noch nicht mal der Friedensschluss in der Ukraine ist nötig, um in Deutschland den Frieden zu sichern. Alles, was wir bräuchten, wäre eine Ansage einer neuen Bundesregierung, dass Russland nicht unser Feind ist. Wir machen uns Russland künstlich zum Feind. Das ist das, was diese Bundesregierung macht. Mit Leuten wie Pistorius, Strack-Zimmermann, Kiesewetter und Merz an der Spitze. Bevor Merz gewählt worden ist, habe ich in einem Interview und in etlichen Interviews vor den Wahlen gesagt, wenn Herr Merz an die Macht kommt, dann geht es nur mit Schwarz-Rot oder Schwarz-Rot-Grün. Und dann bekommen wir wirtschaftspolitisch die Ampel plus die Kriegstreiberei. Und das ist das, was wir jetzt haben. Wir haben die Fortsetzung der Ampel auf der wirtschaftlichen Seite plus die Kriegshetze, bei der noch nicht mal die SPD in Gänze mitgemacht hat, wo es immer noch einige Vernünftige gibt, auch wenn die Vernünftigen zum Thema Krieg in der SPD beim Thema Wirtschaft die maximal Unvernünftigen sind, wie Herr Stegner und andere. Ja, aber da gibt es wenigstens noch ein paar in der SPD. In der CDU findet sich ja da praktisch überhaupt keiner mehr. Die sind ja so enteiert und rückgratlos gemacht, dass da keiner sich findet, der gegen diese Kriegshetzerei mal ein Wort verliert. Ja, das ist eigentlich, das ist für mich vollkommen unbegreiflich, wie eine Partei, die das C im Namen trägt, sich dermaßen zum Opfer ihrer eigenen Kriegspropaganda machen kann. Ja, die Wahrscheinlichkeit eines Krieges in Deutschland ist trotzdem gering, weil Russland gar kein Interesse hat, uns anzugreifen. Überhaupt gar keins. Ja, das Einzige, was einen Krieg zwischen Russland und Westeuropa auslösen könnte, wäre eine False-Flag-Aktion, auf die Putin reinfällt oder auf die Trump reinfällt. Ja, da arbeiten allerdings die Herrschaften Kriegstreiber ganz fleißig dran. Ja, sie hätten es ja beinahe einmal schon geschafft, den Krieg auf atomarer Ebene zu eskalieren, als die Ukrainer mit ihren Drohnenangriffen russische Atombomber angegriffen haben im tiefsten Sibirien. Ja, was im Grunde genommen zumindest nach dem russischen Drehbuch, also nach dem russischen atomaren Strategiedrehbuch, ein Anlass gewesen wäre zum atomaren Gegenschlag. Ja, dass Putin da die Falken in Moskau eingefangen und stillgelegt hat, damit das nicht passiert ist, das wird als eine seiner größten historischen Leistungen später mal erkannt werden. Ja, diese False-Flag-Aktion, das ist das größte Risiko. Und zwar einfach deswegen, weil die Gier unserer Politiker und ihrer Lobbyisten für die Rüstungsindustrie so groß ist, dass sie tatsächlich die Angst vor dem ganz großen Knall überspielt. Und wenn Herr Merz den Satz sagt, ich habe keine Angst vor dem Atomkrieg, dann hat er tatsächlich gesagt, dann sage ich, dann gehen Sie mal zum Arzt.
Es ist ja das Schlimme, dass diejenigen, die so etwas provozieren und entscheiden, ja überhaupt ansonsten nichts mitmachen. Sie müssen das ja nicht austragen.
Ja, also Habeck auf die Frage, ob seine Kinder in zur Bundeswehr gehen, lachend nein. Von der Leyen auf die Frage, ob eins ihrer 7 Kinder zur Bundeswehr geht oder an die Front, lachend nein. Ja, keiner von denen schickt seine Kinder oder Enkelkinder in irgendeinen Krieg. Verheizt wird das gemeine Volk. Ja, und das ist das, was sie vorhaben. Sie wollen das gemeine Volk verheizen, so wie in der Ukraine, wo man schon 1,7 Millionen, wahrscheinlich sind es mittlerweile schon 1,8 Millionen bei dem Tempo, mit dem das im Moment läuft, junge Männer und Frauen verheizt hat. Diesem Land ist eine ganze Generation gestohlen. Das wird eine riesige demografische Katastrophe auslösen, auch eine ökonomische Katastrophe. Ja, die Ukraine ist im Prinzip, wenn dieser Krieg vorbei ist, als Staat gar nicht mehr lebensfähig. Die ist gar nicht mehr in Gang zu bringen bei diesen Verlusten, die sie erlitten hat. Ja, ich wage die Prognose, dass die Ukraine als Staat, als Ergebnis dieses Krieges aufhören wird zu existieren. Es wird keinen Friedensschluss geben, solange Selenskyj an der Macht ist. Und er wird weiter die ukrainische Jugend verheizen für einen sinnlosen Krieg, wo mittlerweile selbst in der Ukraine immer mehr Leute sagen, eigentlich haben wir schon immer zu Russland gehört. Ja, also selbst dort, im Osten sowieso, da sind die Russen in der Mehrheit. Ja, die sind froh, dass Putin endlich eingegriffen hat, weil man sie da unterdrückt hat durch ein Putschregime, ein Putschistenregime, das der Westen völkerrechtswidrig an die Macht gebracht hat dort. Ja, also ich wage die Prognose, dass da Selenskyj keinen Frieden schließen will oder auch möglicherweise keinen Frieden schließen kann, denn er hat dort echte Nazis im Nacken. Die Bandera-Truppen und Gruppen, das sind richtige Nazis, also nicht die Art von Nazis, als die wir bezeichnet werden, wenn wir in Deutschland die Wahrheit aussprechen. Ja, wir sind da alle rechtsextrem und rechtsgesichert, rechtsradikal, ja, sondern ich meine richtige, echte Nazis, also solche mit Hakenkreuz und SS-Runen und die aus rassistischen Gründen Menschen erschießen. Das sind richtige Nazis, Freunde. Ja, die gibt's da in der Ukraine, die haben wir jetzt hochgerüstet mit unseren Waffen und deren Gewehrläufe, die hat Herr Selenskyj im Nacken. Wenn der tatsächlich Frieden schließt, dann kann er gleich im Exil bleiben. Ja, weil die den sonst abknallen und selbst im Exil wird er nicht sicher sein vor denen. Ja, und deswegen wird es keinen Frieden geben und das Ergebnis dessen wird sein, dass die Russen langsam immer weiter vorrücken. Der russische Außenminister hat es angekündigt, wir bieten jetzt einen Frieden an gegen die Krim plus vier Oblaste. Und wenn der abgelehnt wird, dann bieten wir den nächsten Frieden an, wenn wir weitere vier besetzt haben. Dann ist es eben die Krim und acht Oblaste. Ja, und da auch noch, da die Ukraine noch viel weniger acht Oblaste abgeben will als vier, wird es immer so weitergehen. Und dann ist die Staatlichkeit irgendwann zu Ende. Und dann wird für jeden Mann und jedermann sichtbar werden, dass dieser Krieg verloren ist. Er ist jetzt schon verloren. Er ist schon verloren. Ja, der Westen hat den Krieg provoziert und er hat ihn verloren. Ja, und wer da glaubt, er könnte gegen die kombinierte militärische, wirtschaftliche Macht von Russland und China da anstinken und das gewinnen, das ist eine komplette Illusion. Ja. Und wenn ich mir dann anhöre, wie Starmer, Macron und Merz dann von westlichen Truppen in der Ukraine reden, ja, eine vollkommene Ablösung von der Realität. Die Russen werden das nicht erlauben. Die sagen, ja, wir machen einen Waffenstillstand und dann gehen wir dahin und sichern diesen Waffenstillstand mit westlichen Truppen. Die Russen haben jetzt 3 Jahre Krieg geführt, damit es keine westlichen Truppen in der Ukraine gibt. Ja, das war der Grund für den Krieg, weil die gesagt haben, wir holen die in die NATO und dann marschieren wir 500 Kilometer südlich von Moskau mit unseren Truppen und unseren Atomraketen auf. Das war letzten Endes der Auslöser. Ja, und die glauben doch nicht ernsthaft, dass Putin oder irgendjemand in Russland sonst, der bei Verstand ist, oder auch die russische Bevölkerung, da mitspielt. Nein, nein, nein. Und abgesehen davon, die haben überhaupt keine richtigen Truppen. Das sind Hanswürste. Die kommen da vielleicht mit lila Stöckelschuhen an und mit Panzern, mit einem Extrasitz für Schwangere. Ja, wenn diese Gurkentruppe sich an der Ostfront sehen lässt, dann ist die beste Chance, dass sie den Krieg gewinnt, dass der Russe sich totlacht. Ja, eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht.
Es ist wirklich schrecklich, was in der Ukraine passiert. Und vor allem in der Ukraine sind ja auch die medialen Berichterstattungen in der Form so nach dem Motto, eigentlich gibt es kein Ziel, aber dort ist es immer noch so ein bisschen, hey, wir können irgendetwas gewinnen. Also wenn ich zum Beispiel mit einigen meiner Familienmitglieder sprechen und auch vor allem die Älteren, die noch sehr patriotisch aufgewachsen sind, sagen sie immer noch, nee, also sie finden es schrecklich, dass auch Männer das Land verlassen. Das geht gar nicht, denn eigentlich müssen sie sofort, wenn sozusagen Tag X kommt, sofort an die Front, freiwillig, nicht mal gezwungenermaßen.
Also, ich glaube, dass es nichts mit Patriotismus zu tun hat, einen Krieg zu kämpfen, der erstens von Anfang an verloren ist und den man zweitens selber heraufbeschworen hat. Wenn Russland wirklich die Ukraine vollkommen unprovoziert angegriffen hätte, dann würde ich darüber anders denken, ganz sicher. Ja, das ist aber nicht der Fall, sondern Russland hatte einen ukrainischen Nachbarn, der in Frieden mit Russland leben wollte, mit einer russlandfreundlichen Regierung, die die Mehrheit der Ukrainer gewählt hatte. Und diese Regierung wurde 2014 mit 5 Milliarden Geld von der CIA und von Herrn Soros weggeputscht. In einem völkerrechtswidrigen Putsch, der im Grunde genommen, wenn man es genau betrachtet, ein Kriegsakt war. Man hat dort Scharfschützen am Maidan postiert, die dann Leute abgeknallt haben, um es denn der Regierung, die man gestürzt hat, in die Schuhe zu schieben. Das hat man gemacht, ja. Und hat dann ein verfassungswidriges neues Regime installiert, das anschließend sich dadurch hervorgetan hat, dass es die russische Bevölkerungsmehrheit, ist tatsächlich, es gibt eine russische Bevölkerungsmehrheit in der Ukraine, verfolgt hat. Da gab es ganz hässliche Bilder, als man russischsprachige Menschen in Odessa ins Gewerkschaftshaus getrieben und das dann angezündet hat. Die Täter sind bis heute nicht bestraft. Einer der Haupttäter ist jetzt der Verbindungsmann der ukrainischen Regierung bei Frau von der Leyen in Brüssel, bei der Europäischen Kommission. Ja, und es passiert nichts, um diese Taten, um diese Täter zur Verantwortung zu ziehen. So, und dann wundert man sich, wenn Russland sagt, wir haben hier eine russische Bevölkerung und die werden wir nicht abschlachten lassen. Und Russland hat 8 Jahre lang zugeguckt, wie in den Sezessionsgebieten, die sich der Putschregierung nicht unterwerfen wollten. Und was anderes war das ja nicht. Die haben sich ja nicht vorher abgespalten. Die haben sich abgespalten, weil sie einer illegalen Putschregierung sich nicht unterwerfen wollten. Und wie dann 8 Jahre lang mit Artillerie in die Zivilgebiete dort reingeschossen worden ist und 14.000 Menschen getötet worden sind in 8 angeblichen Friedensjahren. Ja, weil der Krieg hat ja angeblich erst 2022 angefangen. Die 14.000 Tote im Donetsk-Gebiet auf russischer Seite, die hat man vergessen. Früher, bevor die Sache so war, hat man darüber noch in der Tagesschau berichtet. Da wurde tatsächlich drüber berichtet. Man findet es immer noch auf der Mediathek von ARD und ZDF, wenn man mal ein paar Jahre zurückgeht. Man muss nur gucken, dann sieht man es. Ja? Und wenn es unprovoziert gewesen wäre, was Russland da macht, würde ich sagen, dann sehe ich es anders. Dann ist es jedermanns Pflicht, sein Vaterland zu verteidigen. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, erstens war das nicht unprovoziert. Und was die Bundesrepublik Deutschland angeht, da bin ich auch nicht mehr willens, die Waffe in die Hand zu nehmen, um die zu verteidigen. Ich habe gedient und ich wäre ohne Probleme an die Front gegangen, wenn Deutschland angegriffen worden wäre. Aber ich verteidige nicht Großbuntistan, ja, wo die deutsche Flagge in den Dreck getreten und bunte, sechsfarbige Regenbogenflaggen aufgehängt werden. Noch nicht mal siebenfarbige wie der echte Regenbogen, sondern sechsfarbige, weil sechs die satanistische Zahl ist. Ja, ich verteidige kein satanistisches Großbuntistan. Mache ich nicht. Und ich kann es auch nur jedem anderen empfehlen, das nicht zu tun. Das ist nicht das Deutschland, dem ich gedient habe, und es ist auch nicht das Deutschland, dem ich zu dienen bereit bin.
Sie haben es gesagt, es wurde damals tatsächlich berichtet darüber, was wirklich in der Ukraine passiert ist seit 2014. Aber wenn, weil ich das gesagt habe, was meine Familienmitglieder teilweise sagen, wenn man denen jetzt damit kommt, was seit 2014 passiert ist, es ist eine absolute Verdrehung. Dann heißt es, es waren die Russen, die haben die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine angegriffen. Es war nicht die ukrainische
Also,
Regierung.
es ist natürlich eine vollkommene Verdrehung der Logik. Wieso sollten denn die Russen andere Russen angreifen? Das ist ja vollkommener Quatsch. Nein, es war so,
Alles false
dass die,
flag.
also, ja, es ist also, ist vollkommen irrsinnig, ja, eine Verdrehung der Realität. Die Russen haben darauf bestanden, dass die Ukraine aufhört, die Russen in der Ukraine zu diskriminieren. Man hat die russische Sprache als Amtssprache verboten, man hat sie in den Schulen verboten, man hat die russisch-orthodoxe Kirche verboten, ja, man hat in die Ostgebiete reingeschossen, man hat versucht, die Krim dadurch auszuhungern, dass man sie von der Wasserversorgung abgeschnitten hat. Ja, man hat also nichts unversucht gelassen. Ja, nichts hat man unversucht gelassen. Und ehrlich gesagt, ich persönlich bin überrascht, wie lange es gedauert hat, bis die Geduld Russlands mit dieser Farce ein Ende gefunden hat.
Was würden Sie sagen, wo hat die Lüge im westlichen Raum angefangen? Denn am Anfang hieß es ja, dass Russland hat gar keine Chance. Wenn der Westen mitmacht und Waffen geschickt werden und finanzielle Hilfe, dann hat Russland überhaupt keine Chance. Und inzwischen wird uns gesagt, Russland ist die größte Bedrohung. Sie sind so gigantisch sozusagen auf einmal gewachsen oder irgendwas. Also wo war die große Lüge?
Es gab eigentlich mehrere Lügen, die sich sogar widersprechen. Das ist das Interessante an diesem Phänomen. Also entweder ist ja Russland schwach, dann frage ich mich natürlich, warum erstens hat es den Krieg gewonnen und warum zweitens könnte es morgen in Berlin stehen, ja, wenn es so schwach ist, wie man uns erzählt hat. Oder Russland ist stark, ja, dann frage ich mich, warum hat man uns erzählt, dass es schwach sei, ja. Das passt so nicht zusammen. Ja, also die Wahrheit ist, Russland ist stärker, als sie dachten. Aber Russland ist kein Aggressor, und zwar deswegen, weil um ein Aggressor gegen den gesamten Westen zu sein, müsste Russland ganz andere Summen für Verteidigung ausgeben. Russland gibt pro Jahr 145 Milliarden für Verteidigung aus. Das ist mehr als die Bundesrepublik Deutschland zugegeben, aber Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen geben alleine mehr als Russland aus für Verteidigung. Ja, ganz zu schweigen von den amerikanischen Rüstungsausgaben. Ja, die Amerikaner geben fast 1 Billion für Rüstung aus, also das 5- bis 6-fache von dem, was Russland ausgibt. Oder wir haben sogar noch mehr, ja, also fast das 7-fache von dem, was Russland ausgibt. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, wie da die Verhältnisse sind, der Westen in Kombination gibt ungefähr 15 Mal so viel für Rüstung aus wie Russland. Ja, da frage ich mich doch, wo soll denn da die Bedrohung für uns herkommen? Russland hat aber auf der anderen Seite durchaus auch Zähne. Ja? Russland ist allerdings auch schon immer sehr geduldig gewesen. Russland hat immer im Grunde genommen auch niedrigschwellige Aggressionen hingenommen, ohne auf den Putz zu hauen. Das war ja auch schon die ganze NATO-Ausdehnung nach Osten. Das war ja eindeutig zusagenwidrig. Man hat Russland bei der deutschen Wiedervereinigung versprochen, die NATO nicht nach Osten auszudehnen. Ja, und plötzlich hat Russland an jeder Grenze die NATO stehen. An jeder seiner Grenzen. Und die einzige Grenze, wo sie noch nicht standen, ist die der Ukraine gewesen. Und zwar im Grunde genommen ragt ja die Ukraine, weil sie Jahrhunderte ein Teil Russlands gewesen ist. Die hatte ja nie eine Eigenstaatlichkeit. Die Ukraine als eigenen Staat gibt es ja im Prinzip erst seit 1991. Ja. Und vorher gab es mal ein kurzlebiges Ukraine-Gebilde im Zweiten Weltkrieg, das die Nazis da eingerichtet haben. Es war aber auch kein eigener Staat. Ja, vorher, es gab die Ukraine als Staat in der Geschichte vorher nicht. Es gab die Kiewer Rus, aber das waren eben Russen, ja. Das ist, wie der Name so schön schon sagt. Ja, also im Grunde genommen ist das eine Sache, wo die Russen dann gesagt haben, ihr schiebt jetzt nicht die NATO ins russische Herzland rein. So weit kommt es jetzt nicht. Ja? Ständig mit dem spitzen Besteck am Fell des Bären rumoperieren und sich dann wundern, wenn man irgendwann die Tatze im Gesicht hat. Ja, das ist das, was da passiert ist. Und da gibt es noch viele, viele andere kleine und große Elemente, die da reingespielt haben. Aber Russland hat Geduld bewiesen und strategische Geduld bewiesen. Und dazu muss man natürlich auch sehen, dass Russland, wenn es mal einen Krieg anfängt, auch gewohnt ist, den zu gewinnen. Ja? Und so ist es immer gewesen. Also wenn die Aggression ist ja zwischen Westeuropa und Russland nie von Russland ausgegangen. Das ist einfach nicht passiert. Napoleon hat Russland angegriffen, Hitler hat Russland angegriffen. Ja, das waren die zwei größten Aggressionen, die es gab in Europa in den letzten 200 Jahren. So, und hat Russland jemals Europa angegriffen, ohne vorher selbst angegriffen worden zu sein? Russland hat am Ende des Zweiten Weltkrieges halb Osteuropa besetzt, aber Russland war nicht der Ursprungsaggressor. Das ist einfach nicht wahr. Da wird jetzt auch schon wieder Geschichtsklitterung betrieben und so getan, als wäre Hitler nur in Russland einmarschiert, weil er den Russen zuvorkommen wollte. Ja, nichts, aber auch rein gar nichts an historischen Tatsachen spricht dafür, dass es wirklich so gewesen ist. Die gleiche Behauptung wird jetzt neuerdings aufgestellt, dass Wilhelm II. In Russland angegriffen hätte, weil angeblich sein Cousin Nikolaus ihn hätte angreifen wollen. Ja, also ein Schwachsinn. Erster Klasse. Ja, da wird uns jetzt 100 Jahre später, wird jetzt die Geschichte sozusagen einmal umgedreht, sodass es in das Narrativ vom aggressiven Russen passt, oder was? Ja, ich kaufe die ganze Story nicht. Und ich wage, wie gesagt, die Prognose, dass die Staatlichkeit der Ukraine, dass dieses Experiment ist aus russischer Sicht ein Experiment gewesen, dass das vorbei ist. Im Übrigen, nur mal kleiner Hinweis, also das heißt ja immer, Russland hat ja Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgegeben. Hat es auch. Russland hat die ukrainischen Atomwaffen entgegengenommen und vernichtet. Das war übrigens aber auf der Wunsch Amerikas, dass es keine weitere große Atommacht da gibt. Ja? Und diese Atomwaffen haben sowieso nicht der Ukraine gehört, sondern die haben den Russen gehört, denn die Russen sind der Nachfolgestaat der UdSSR und nicht die Ukraine. Ja? Sodass das also diese Atomwaffen haben der Roten Armee gehört und die Rote Armee wurde immer noch von Moskau aus befehligt. Ja, und deswegen war das auch nicht so, dass die Ukraine ihre Atomwaffen an Russland abgegeben hätte. Dafür gab es allerdings, dass das alles reibungslos gelaufen ist, gab es Sicherheitsgarantien aller Beteiligten, auch der Russen. Es gab allerdings auch in der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine den Passus, dass die Ukraine als blockfreier, neutraler Staat in Freundschaft mit Russland ihre Existenz betreibt. Ja, so, das heißt also, man hat den Russen zugesichert, dass die Ukraine neutral bleibt, schon als sie anerkannt haben als Staat. Ja, und dann geht man her und sagt, ja, jetzt wollen wir halt in die NATO rein, weil der Biden und der Obama und der Clinton das unbedingt wollten. Entschuldigung, die Story, die kaufe ich auch nicht. Ja, hier ist es, das Ganze ist eindeutig, das ist so eindeutig im Widerspruch zu allen Abmachungen, die man Anfang der 90er Jahre mit den Russen getroffen hat. Ja, und dass die Russen in den 90ern sich nicht gewehrt haben, lag nur an ihrer damaligen Schwäche. Sie sind aber jetzt nicht mehr schwach.
Man wollte Russland ja auch mit den Sanktionen schaden. Warum hat das nicht so geklappt, wie man sich das erhofft hat?
Also um Sanktionen erfolgreich durchführen zu können, muss man am längeren Hebel sitzen. Deutschland und Europa, das ist im Grunde genommen das einzige Gebilde, das Sanktionen gegen sich selbst verhängt. Und das ist das, was da passiert ist. Man hat im Grunde genommen gesagt, okay, die Russen, die hungern wir aus, indem wir ihnen ihr Gas nicht mehr abkaufen. Ja, also Russland darf kein Gas mehr liefern. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, wir bezahlen das Gas auch, wenn es nicht geliefert wird. Weil es gibt einen Vertrag, der sagt, wir müssen es bezahlen. Ja, also das Gas kriegen wir nicht mehr, aber bezahlen müssen wir es. Dann geht das Gas durch die neue Pipeline, die Chinesen innerhalb von 2 Jahren hingestellt haben, quer durch Sibirien, geht nach China. Dort wird es verflüssigt und in gewaltige LNG-Tanker gepackt. Die werden dann durch den Indischen Ozean, um das Kap der Guten Hoffnung, Südafrika herum, den Atlantik hoch, nach Europa gebracht und dort fürs Fünffache verkauft. Russisches Gas aus chinesischen LNG-Tankern. Ja, die Russen hingegen, also erstens verkaufen sie das weiterhin. Sie haben jetzt in China ihre Abnehmer. Das heißt, wir haben ihnen weder eine Geldquelle abgeschnitten noch sonst was. Und zweitens haben wir unsere Industrie zerstört, dadurch, dass wir unsere Energie verteuert haben. Das heißt, also, wir haben uns selbst in den Fuß geschossen. Ja. Und drittens haben wir gesagt, wir liefern den Russen keine Industriegüter mehr, also keine Technologiegüter und sonst was. Ja, da haben sie halt vorher mal nicht nach China geschaut. Alles, was wir den Russen verkaufen können, können die in China auch einkaufen. Und zwar mittlerweile zu im Wesentlichen der gleichen Qualität, nur billiger. Ja, so, das heißt also, wir haben Russland, das unser natürlicher Verbündeter hätte sein können und sein wollte. Putin hat jahrelang die Hand ausgestreckt, sie wurde immer wieder ausgeschlagen. Er hat die Hand nochmal ausgestreckt, sie wurde wieder ausgeschlagen. Ja, er hat alle möglichen Demütigungen hingenommen. Ja, und die Hand wieder ausgestreckt und sie wurde wieder ausgeschlagen. So, und wir haben also den natürlichen Verbündeten, den wir gehabt hätten, direkt den Chinesen in die Arme getrieben. Wie blöd und dumm kann man sein? Wie blöd und dumm kann man sein? Und dieser Krieg in der Ukraine hätte nie stattgefunden, wenn man mit Russland ein Arrangement gemeinsamer Sicherheit getroffen hätte. Man wollte aber keine gemeinsame Sicherheit, sondern man wollte alle außer Russland in die NATO holen. Das ist aber kein System kollektiver Sicherheit, sondern das ist ein System kollektiven Bullyings, kollektiven Mobbings. Das ist das, was man gebaut hat. Und dann hat man sich gewundert, dass Russland gesagt hat, okay, es tut uns leid, ihr wollt uns nicht, ihr wollt die ausgestreckte Hand der Freundschaft nicht haben. Dann wenden wir uns halt jetzt den Chinesen zu und mit denen gehen wir dann, holen wir noch die Inder, die Brasilianer und die Südafrikaner an Bord und gründen die BRICS. Und die BRICS haben jetzt 40% der Weltbevölkerung oder 50%. Sie haben auch 40 bis 50% des Weltbruttosozialprodukts. Ja, natürlich ist China der dominante Partner in dem Spiel, aber China wird sich nicht an Russland vergreifen. Erstens, weil es als Verbündeter wertvoll ist und zweitens, weil Russland die größte Atommacht der Welt ist. Und allein die Tatsache, dass Russland die größte Atommacht der Welt ist, hätte eigentlich bei jedem, der ein bisschen Hirn zwischen den Ohren noch hat, die Alarmglocken läuten müssen. Man provoziert nicht die größte Atommacht der Welt zu einem Krieg. Das ist ja selbstmörderisch. Das ist doch suizidal. Ja? Und dann kommen so Schlaumeier, so Hasardeure in unserer politischen Landschaft daher und erzählen uns, dass Russland diese nie einsetzen wird. Russland setzt die nur deswegen nicht ein, weil Russlands Staatlichkeit und Russlands Existenz zu keinem Zeitpunkt in diesem Krieg bisher gefährdet waren. Weil Russland auf dem Schlachtfeld der Ukraine trotz der westlichen Hilfe meilenweit überlegen gewesen ist. Und Russland ist nicht deswegen nicht durchmarschiert, weil es es nicht hätte tun können, sondern Russland hat deswegen einfach die Stellung gehalten, weil sie wussten, die Ukrainer rennen gegen ihre Stellungen an und die schicken ihre ganze Jugend in diesen Meat Grinder, in diesen Fleischwolf, ja. Und das Ergebnis ist, dass die Russen einfach nur verteidigt haben und die Ukrainer ständig angegriffen haben und nach jedem verlustreichen Angriff sind die Russen 1 Kilometer vorgerückt. Ganz, ganz langsam. Ja, das Ergebnis ist, dass die Ukrainer 1,7 Millionen Menschen verloren haben und die Russen wahrscheinlich einen Bruchteil nur davon. Uns wird natürlich in einer Kriegspropagandalüge das Gegenteil erzählt. Das ist aber nicht die Wahrheit. Ja, neulich haben ja es Hacker geschafft, in die Computer des ukrainischen Generalstabs einzudringen und haben dort die Beweise zutage gefördert, dass die Ukraine schon 1,7 Millionen Gefallene und Vermisste hat.
Das ist wirklich heftig. Sie haben jetzt sehr viele Probleme von Deutschland, von der EU, natürlich auch der Ukraine angesprochen. Was würden Sie sagen? Jeder Einzelne bekommt da so ein bisschen Angst. Was soll ich tun? Was kommt jetzt in Zukunft auf mich zu? Was würden Sie sagen? Was ist so die Lösung für jeden Einzelnen jetzt gerade, der vielleicht ein bisschen in Panik verfällt und sagt, was passiert jetzt? Was soll ich machen?
Also Panik und Angst sind generell schlechte Ratgeber. Aber eine Änderung unserer Politik kann nur herbeigeführt werden, wenn wir andere Politiker wählen. Ja, und die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands aus SPD, CDU, CSU, Linken und Grünen, jetzt ja ohne die FDP, weil die tot ist, aber diese Sozialistische Einheitspartei wird Deutschland nicht retten. Wir brauchen eine Wende zur Opposition hin. Die Opposition müssen wir an die Macht bringen in Deutschland. Und das ist die AfD. Punkt. Ja, und ich bin zwar parteipolitisch nicht bei der AfD und ich bin auch anderweitig parteipolitisch gebunden, nämlich bei Bündnis Deutschland, aber letzten Endes brauchen wir in der Mitte, deswegen mache ich ja Bündnis Deutschland eine Kraft, die in der Mitte die Wähler abholt, die eine Wende wollen, aber die nicht AfD wählen wollen, damit die AfD einen Bündnispartner und einen Koalitionspartner findet außerhalb der Brandmauern. Ja, diese Brandmauer von Herrn Merz brennt Deutschland nieder. Das ist das, was sie tut. Ja, sonst wäre nämlich ja schon längst eine Wende eingeleitet in diesem Land. Und wenn wir uns also die Frage stellen, wie kann es eine Wende geben, dann nur auf dem Weg. Ja, Leute, wählt die Opposition. Ihr werdet feststellen, wenn er aus der Wahlkabine kommt, das hat überhaupt nicht wehgetan. Ja, ich weiß, ihr geht mit Grummeln, ihr geht immer mit Bauchgrummeln in die Wahlkabine. Noch einmal CDU, die müssen doch mal langsam aufwachen. Oder noch einmal FDP oder noch einmal SPD, wenn mal einer von den Kanalarbeitern kommt, ja? Nein, die werden sich nicht ändern. Die werden sich nicht ändern. Die sind so, wie sie sind. Ja? Und wenn ich mir anschaue, wie Deutschland zugerichtet und zugrunde gerichtet wird, dann sage ich, wir werden von Verbrechern regiert. Ihr müsst sie abwählen, Leute. Eine andere Möglichkeit habt ihr nicht. Und wie könnt ihr privat vorsorgen? Private Vorsorge ist ganz einfach. Wer kann, verlässt das Land und nimmt seine Leistungskraft, seine Steuerkraft und seine Wirtschaftskraft mit und nimmt seine Familie mit, damit man sich woanders eine Zukunft aufbauen kann und dem Regime das Geld entzieht. Denn nur der schnelle Entzug des Geldes wird das Regime auch schnell zum Einsturz bringen. So ist es immer gewesen. Und wer das nicht kann, der schafft wenigstens möglichst viel von seinem Geld ins Ausland. Der investiert in ausländische Aktien, ausländische Immobilien und Gold und Silber und lagert es im Ausland. Ja? Und das ist die Möglichkeit, die man hat. Bringen Sie Ihr ökonomisches Schicksal aus dem Land, verknüpfen Sie Ihr ökonomisches Schicksal nicht mehr mit einem Land, das offensichtlich entschlossen ist, sich ins Messer zu stürzen. Ja. Das ist das, was ich jedem raten kann. Und ich kann jedem, der aufgewacht ist, nur eins raten. Reden Sie mit allen Leuten, überzeugen Sie alle Leute, die Sie zu fassen kriegen, davon, dass das die falsche Politik ist, die hier betrieben wird. Und auch in der Familie, auch beim Job, auch am Arbeitsplatz, überall. Ich schätze mal, dass Deutschland jetzt etwa ein Drittel Aufgewachte hat. Deswegen marschiert er auch in der AfD auf 30% zu. In Sachsen-Anhalt sind es ja jetzt 40%, wie man alleweilen liest. Noch 5% fehlen da zur absoluten Mehrheit, denn die absolute Mehrheit der Mandate kriegt man mit 45%. Also, liebe Sachsen-Anhaltiner, das schafft ihr auch noch. Dann schaffen wir es vielleicht. Wenn ein Bundesland nämlich ausschert, dann ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk am Ende, weil dann der Rundfunkstaatsvertrag gekündigt wird. Und dann war es das für die ganzen Hofschranzen von ARD und ZDF und Deutschlandfunk und wie sie alle heißen. Ja? Und das ist das, was sie tun können. Ja? Und ansonsten sage ich mal, legen Sie ein paar Vorräte an für den Fall, dass es wirklich klemmt. Gehen Sie mal davon aus, dass wir bald Stromausfälle in Deutschland haben. Es kann nicht mehr lange dauern. Selbst die Netzwirtschaft kündigt es ja jetzt schon für den Herbst an, dass es Stromausfälle geben wird. Und diese Stromausfälle können sich auch zu einem großen Blackout ausweiten. Dann allerdings ist Achterbahn und dann sollten Sie für mindestens 4 Wochen Essen und Wasser zu Hause haben. Also Trinkwasser, nicht zum Waschen. Ja, das Waschen ist dann erstmal nicht mehr angesagt. Ja, weil es kommt dann kein Wasser mehr aus dem Hahn. Wenn kein Strom fließt, gibt es kein Wasser aus dem Hahn. Es gibt keinen Sprit aus der Zapfsäule. Es gibt kein Licht in den Krankenhäusern und auch sonst nirgends. Das ist das, was diesem Lande blüht und droht, selbst ohne Krieg. Ja, und insofern bereiten Sie sich da auf den Worst Case vor. Wenn Sie es nicht brauchen, dann können Sie das Fristpaket ein andermal abarbeiten. Ja, das kann man dann, wenn die Zeiten wieder ruhiger sind, kann man die Dosen dann verzehren. Die halten sich ja ein paar Jahre. Und ja, das ist das, was ich im Prinzip raten kann. Und wenn Sie im Land gebunden sind und da nicht weg können, dann investieren Sie vor allen Dingen in Wissen. Wissen ist die Ressource, die man nicht besteuern und Ihnen stehlen kann. Alles andere kann man Ihnen stehlen. Aber Ausbildung und Bildung und Können kann man Ihnen nicht stehlen. Da können Sie im allerschlimmsten Fall noch das Land verlassen. Und wenn es mit nichts auf dem Leib ist als Ihr Hemd und Ihre Hose, dann haben Sie immer noch was hier drin, wo Sie woanders wieder neu mit anfangen können.
Ganz genau. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich sehe das ganz genauso mit dem Wissen und der Leistungskraft, weil man einfach dieses ganze System beruht darauf, dass die Menschen auch mitmachen oder passiv bleiben. Dass sie
Ja.
sagen, okay, ich setze das aus, mal schauen, vielleicht hilft mir jemand anderes mal oder sonst was. Aber wenn man wirklich sagt, okay, in meinem Einflussbereich, da werde ich jetzt das Beste für mich dabei rausholen und ich werde nicht meine Leistungskraft und meine Steuern dafür verwenden lassen, dass man das Land einfach in den freien Fall begibt, sondern einfach sagt, okay, ich entziehe mich damit und ich werde das jemand zur Verfügung stellen, der das schätzt und nicht jemand, der die Arbeiterklasse absolut ruiniert und mit Füßen tritt und wie so eine Zitrone noch so das letzte Stück Säftchen da noch auspresst. Und deswegen.
Ja, Sie haben da was ganz Wichtiges gesagt gerade, die Arbeiterklasse. Es sind nicht die Millionäre, die dieser Staat auspresst, die sind schon längst weg. Es sind die Menschen, die hart arbeiten und das sind in erster Linie tatsächlich die Arbeiter und Angestellten, ja, die dieser Staat auspresst wie eine Zitrone und es dann in die ganze Welt verschenkt an Menschen, die es nicht verdient haben und an Menschen, die man hierher holt, die uns bestenfalls Geld kosten und schlimmstenfalls ein Kalifat hier errichten wollen. Das müssen wir uns nicht länger gefallen lassen.
Ganz genau. Und man muss diesen Ruin nicht sozusagen mit dabei sein, sondern man kann
So ist
genau
das.
das Gegenteil machen. Vielen, vielen Dank für die ganzen
Jetzt kriege
Informationen.
ich noch 10 Sekunden Werbeeinlage, Frau Rieger, nämlich
Natürlich.
Gold finden Sie natürlich bei goldrevolution.com und wenn Sie es im Ausland lagern wollen, einfach dort anklicken, Goldkonto entdecken, da freue ich mich auch, weil davon lebe ich.
Vielen Dank und vielen Dank für Ihre Arbeit.
Danke auch.
Und wir hören und sehen uns natürlich beim nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.